1. Mose 3, 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott geschaffen hatte, und sprach zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Solange Eva in Abhängigkeit von Gott lebt, kam der Teufel nicht an sie heran. Er muss erst das Vertrauensverhältnis zwischen dem Menschen und Gott lösen. Gott ist so mächtig, sein Schutz ist so umfassend, dass solange ich in der Gemeinschaft mit Gott lebe, der Teufel nichts ausrichten kann. Also muss der Teufel als allererstes mein Verhältnis zu Gott trüben, stören, in Frage stellen. Das ist heute genauso. Wenn du an einem Tag deine Bibel liest und dem Herrn dein Leben zur Verfügung stellst, dann weißt du, wie dieser Tag verlaufen mag. Du weißt, wie der andere aussieht. Wo das Bibellesen einem nichts sagt, man unterlässt es, die Gemeinschaft mit Gott. Man hat ihm nicht eine Absage erteilt. Aber man lebt ein bisschen auf Distanz. Und jetzt ist das ganz einfach für den Teufel. Zweifel an Gottes Wort. Denk einmal, wie viele Menschen haben Zweifel an diesem Buch. Damit hat der Teufel schon gesiegt. Deshalb muss ich euch eines sagen, wenn ich in einem Buch, das ich zur Hand nehme, eine ganz offensichtliche Gegendarstellung der Darstellung, die Gott gegeben hat, gegenüber sehe, dann werde ich sehr, sehr vorsichtig beim Lesen dieses Buches. Denn hier schreibt ein Mensch, der eine Stellung eingenommen hat, die nicht in Übereinstimmung mit Gott ist. Und da muss sich auch ein Fragezeichen hinter das andere, was er noch schreibt, setzen. Es kann sein, dass dort vieles richtig ist, aber ich bin gewarnt, sollte Gott gesagt haben. Denk mal, wie oft der Teufel das in unser Herz hineinbringt. Da geschieht irgendetwas Unrechtes in unserem Leben, um uns herum. Wie schnell kommt die Frage, Gott, warum kannst du? Wie schnell machen wir ein Fragezeichen an Gott? Das ist immer der Anfang des Besuches vom Teufel. Wie kann Gott? Das ist ein Zeichen, dass dein Vertrauensverhältnis zu Gott bereits ein gebrochenes ist. Das ist der Anfang aller Versuchung. Könnte die Wissenschaft nicht doch recht haben, 1. Mose 1, aber da liegen doch offensichtliche Beweise auf dem Tisch. Und die Frage geht an die Bibel. Ja, das habe ich alles in meinem Kinderglauben mitgenommen. Inzwischen bin ich ja erwachsen, ich bin aus den Kinderschuhen herausgekommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kennt ihr jenes Wort? Merken wir eines, der Anfang der Versuchung ist immer ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu Gott. Der Teufel schafft es, dich auf Distanz zu bringen, Gott gegenüber. Da siehst du die anderen, denen es so gut geht, und du hast die Frage, aber Herr, warum geht es mir so dreckig? Und schon bist du auf eine Distanz gegangen zu Gott. Schon hast du dich entfernt von Gott. Das ist wie die Raubkatze, der Löwe in der Wüste, wenn sich ein Tier von der Herde entfernt. Dann ist es bereits ausgeliefert. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir können die Frage auch so stellen. Eva, warum bist du nicht sofort zu Adam gegangen? Warum bist du da alleine gewesen? Du bist doch gar nicht bestimmt alleine zu Adam, warum hast du deine Frau alleine gelassen? Warum bist du ihr nicht beigestanden? Und so weiter. Was ist der erste Schritt in der Versuchung? Zweifel an Gott. ein Fragezeichen an Gott, an sein Wort. Das muss für uns immer eine Alarmstufe sein. Wenn ich merke, ich fange an, mich zu bemitleiden, Herr, wie kannst du das zulassen? Ich hätte doch auch gerne einen Lebenspartner, ich hätte doch auch gerne eine Familie. Warum? Merke dir eines. Der Teufel hat schon angeklopft bei dir. Dieses Warum wird bereits die Vorbereitung sein für den nächsten Schritt, der dann viel schwieriger werden wird, hinein in die Versuchung. Und darum ist es wichtig für uns, wir können uns der Versuchung nicht entziehen, wir müssen versucht werden. Das werden wir morgen sehen. Wir müssen versucht werden. Aber wir müssen wissen, dass die Versuchung immer anfängt mit einem Stören unserer Gemeinschaft mit Gott. Und sobald wir das an unserem Ohr hören, sobald wir diese Frage warum hören, wollen wir sofort die Zuflucht zum Herrn nehmen und bei ihm uns bergen, auch wenn wir die Antwort auf das Warum nicht bekommen.
Kann es nicht auch ein positives Warum geben?
Nein. Dann muss ich schon wozu fragen.
Ja, so. Ja,
dann muss ich wozu fragen. Das Warum ist immer ein den anderen zur Rechenschaft ziehen. Er muss begründen. Warum fragt immer nach einem Grund. Und das ist die Herausforderung, die der Mensch, Geschöpf, seinem Schöpfer gegenüber vornimmt. Damit geht er auf Distanz. Damit ist ein gestörtes Vertrauensverhältnis da. Zweifel an Gott, an seinem Wort. Zweitens, was sagt der Teufel? Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Weil der Mensch auf Distanz zu Gott gegangen ist, sagt der Teufel jetzt, hör mal, das hat Gott gar nicht so gemeint. Er dreht dem Menschen Gottes Wort um. Er sagt ihm ganz klipp und klar ein Nein. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Da bist du in deinem Selbstmitleid am Sonntagmorgen so weit, dass du einfach sagst, ich gehe nicht zum Gottesdienst. Dabei hätte vielleicht gerade der Gottesdienst dir die Hilfe sein können. Da bist du in deinem Zweifel bereits so weit am Morgen, dass du deine stille Zeit einfach ganz weglässt. Was soll's denn? Wie oft habe ich den Satz schon gehört? Ach, was soll's denn? Dann lasse ich die stille Zeit fahren. Der zweite Schritt des Teufels ist bereits geglückt. Er konnte dich trennen von Gott. Nicht nur auf Distanz, nicht nur fragend Gott gegenüber, sondern ein Nein Gott gegenüber. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht annehmen. Wie schnell sagen wir auch in unseren Herzen drin, also nein, Herr, niemals. Oh. Das ist Alarmstufe 2. Da gilt es, sofort zurückzukehren und zu sagen, gut Herr, ich verstehe nicht, was du damit meinst, aber ich beuge mich darum. Das genügt bereits, um die andere Bewegung wieder einzuleiten, zurückzukehren. Das mache ich auch in meiner stillen Zeit. Ich komme an ein Wort und dann sage ich dem Herrn, aber Herr, das kannst du doch nicht so gemeint haben. Was kann ich nicht so gemeint haben? Ich lese das Wort noch einmal. Ja, Herr, das meine ich, kannst du, was meinst du? Ich lese das Wort ein drittes Mal. Und was geschieht jetzt? Jetzt fängt das Wort Gottes an, weil ich mich ja damit beschäftige, seine Kraft zu beweisen. Dann kommt der dritte Satz, der heißt dann vielleicht, ja, Herr, ich weiß wohl, am Ende bleibst du der Sieger und mir bleibt nichts anderes übrig, als das zu tun. Was zu tun? Ich lese das Wort ein viertes Mal. Könnt ihr sehen, nach einer Viertelstunde ist der Kampf zu Ende und ich kann sagen, danke. Das ist der Kampf, den wir in der Versuchung zu kämpfen haben und der nur gewonnen wird, wenn wir in die tiefe Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Wir werden nie gegen den Teufel kämpfen können und gewinnen können. So, Gott ist in weite Ferne gerückt. Der Teufel hat ihm ganz klar dem Menschen eine Absage Gott gegenüber gegeben. Und jetzt hängt der Mensch in der Luft, aber das kann er nicht. Wir sind gesellschaftsmäßig festgelegt, wir sind ein Gesellschaftswesen, ein Gemeinschaftswesen, wir sind zur Abhängigkeit geschaffen. Wir können nicht im luftleeren Raum leben. Und der Teufel nutzt jetzt diese Gelegenheit und sagt, okay, ich bin jetzt dein Herr. Ihr werdet mit Lichten des Todes sterben, ihr werdet sein wie Gott. Oh, das ist ein Wort des Teufels. Das steht nirgends in der Bibel, ihr werdet sein wie Gott. Das hat Gott nie gesagt. Das war ja die Sünde, die den Teufel zum Fall brachte. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten, das kann er nicht mehr schaffen. Jetzt steckt er die gleiche Rebellion in den Menschen hinein und sagt ihm, ihr werdet sein wie Gott. Und schon ist der Mensch in die Abhängigkeit des Teufels geraten. Uwe.
Natürlich.
Natürlich. Ein Wort Satans. Ich kann nicht neutral sein. Ich bin immer abhängig. Ich habe immer einen Herrn, ich habe einen Thron in meinem Herzen und da muss einer drauf sitzen. Und wenn Gott nicht mehr drauf sitzt, dann setzt sich eben ein anderer drauf. Und so könnt ihr sehen, wie geht die Versuchung? Zweifel an Gottes Wort, die Verbindung mit Gott wird gelockert. Nein zu Gott, jetzt ist Abbruch. Ja zum Teufel. Er hat sein Wort gesagt, ihr werdet sein wie Das ist eine neue Moral, das ist eine Situationsethik. Kennt ihr Situationsethik? In dieser Situation, in der ich mich befinde, kann ich doch mich nicht an das halten, was die Bibel sagt. Da gilt doch einfach etwas anderes. Das ist doch viel zu schwierig. Ich gebrauche immer das Bild vom Schiff und vom Leuchtturm für Situationsethik. Ein Schiff, das den Hafen sucht, richtet sich aus nach dem Leuchtturm, solange die See ruhig ist, kein Problem, Kurs zu halten. Wenn die See rau wird, wenn Sturm ist, dann ist das für den Kapitän ein hartes Stück, Kurs Leuchtturm zu fahren. Und deshalb sagt der Kapitän, ich hole mir den Leuchtturm auf den Bug. Dann fahre ich immer den Leuchtturm nach. Das ist Situationsethik. Ich verändere die Gesetze in einer Situation, wo sie mir nicht mehr passen. Und das geschieht heute laufend. Das ist eine Hörigkeit dem Teufel gegenüber. Ja, aber das muss man doch, sagt dann die Situation. Denk mal, wenn ich mit Geschäftsmännern spreche, die eine doppelte Moral leben, vor allem wenn sie Christen sind. Ja, Sonntag, natürlich, redegewandt, weiter Horizont, guter Verkündiger in der Gemeinde, wird gerne gehört. Frag mal seinen Buchhalter, wie das mit den Finanzen aussieht, bei seinem Chef. Und wenn du dann mit dem Chef ins Gespräch, ach, hören wir mal, davon verstehen Sie ja nichts. Geschäft ist eine Seite, Gemeinde ist eine andere Seite. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Doppelte Moral. Denkt an die Kinder gläubiger Eltern, die auch gläubig sind. Wie schnell leben solche Kinder ein sogenanntes Doppelleben? Zu Hause und in der Gemeinde, der brave, fromme Junge. Und in der Welt weiß niemand, dass er Christ ist. Da lebt er voll als Christen. Das ist dieses Doppel. Und wir sagen, es bleibt mir kein anderer Weg. Das geht nicht anders. Das ist Situationsethik. Das sind jene Einflüsterungen des Teufels. Denn das leuchtet euch sofort ein. Da, wo ich ein anderes Leben lebe, werde ich nie ein Zeugnis für den Herrn sein. Da steckt man in einer Crew, im Geschäft, im Betrieb und da kann keiner aus der Reihe tanzen. Das tun doch alle anderen auch. Das macht man eben so. Und jeder macht das. Und wenn um 5 Uhr Feierabend ist, wir machen um 4 vor 5. Was willst du machen, wenn du einer von 12 bist? Was willst du mit deinem christlichen Glauben dann machen? Und so stehen wir in dieser Welt dauernd in der Gefahr, uns der Situationsethik zu beugen. Die Zeit, der Zeitgeist macht uns Gesetze. Sind wir vorsichtig, wir verlieren die Kraft des Evangeliums. Wir sind dann kein Anstoß mehr, an dem Menschen fragend werden. Was ist die Taktik des Teufels? Gott anzuzweifeln, uns von Gott wegzuholen, aber nur mit dem einen Ziel, uns unter seine Herrschaft zu bringen. Und da ist der Mensch gelandet. Adam ist dort angekommen. Ein Wort des Teufels. Und jetzt geht man ins Paradies und besucht mal diesen armen Kerl. Nackt, schutzlos steht er da. Kennst du das, wenn der Teufel dich missbraucht hat, wie man Striptease gemacht hat? Wie man dann dasteht, man verwünscht sich, man ekelt sich vor sich selber, von dem, was man getan hat. Alles zu spät. Da steht der Adam, die Eva, nackt, schutzlos. Da versuchen sie in ihrer Angst, in ihrer Selbsthilfe eine ganz kurzfristige Problemlösung, so ein Feigenblatt drüber zu legen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die Sonne dann scheint und das Feigenblatt dürr wird. Kurzfristige Problemlösung. Achte einmal in deinem Leben, wie schnell du dir, und der Teufel hilft dir noch dabei, irgendwelche Ausreden, Auswege suchst aus der Situation, in die du jetzt hineingekommen bist. Aber das ist ja keine Lösung des Problems, sondern das ist nur eine kurzfristige Lösung, eine Verdrängung des Problems, ein Kaschieren des Problems. Was geschieht in diesem Augenblick bei Adam und Eva? Was haben die plötzlich für eine veränderte Gottesvorstellung? Die stehen hinter einem Busch und meinen, sie könnten sich hinter diesem Busch vor dem allmächtigen Gott verstecken. Kannst du sehen, wenn wir getrennt sind von Gott, haben wir ein ganz falsches Gottesbild. Eine ganz falsche Gottesvorstellung. Das ist so, wie wenn der Zweijährige in die Küche reinkommt, seine Hände vors Gesicht hält und sagt, Mami, du kannst mich nicht sehen. Adam und Eva, was für ein Gottesbild habt ihr in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft Satan? Seht, so leben unsere Mit- und Nebenmenschen neben uns, die unter der Herrschaft Satans leben. Die haben ein vollkommen verbogenes Gottesbild. Die meinen tatsächlich, ich kann mich vor Gott verstecken. Und wir meinen das auch, sobald wir in Sünde gefallen sind. Wir können Gott manipulieren. Da ruft der Herr, Adam, komm mal her. Ja, lieber Gott, weißt du denn nicht, dass die Eva das war? Du hast sie mir ja sogar gegeben. Kannst du sehen, wie weit wir uns entfernen von der Größe, von der Majestät, haben wir heute Morgen gesungen, Gottes, wenn wir getrennt sind von ihm. Und so könnten wir noch lange fortfahren. Frage, interessante Frage, wann ist eigentlich Eva oder Adam gefallen? Gehen wir ins Paradies. Da ist die Schlange, da ist die Eva. Ist die Eva gefallen, als sie von der Frucht abbiss? Wo ist sie gefallen? Ganz genau wo? Gabi. als sie innerlich die Entscheidung traf. Was war das denn für eine Entscheidung, die sie innerlich traf?
Sie hat sich in ein Gespräch gegeben. Sie hat sich darauf eingelassen.
Genau.
Jetzt wollen wir mal die andere Seite sehen. Tatjana. Ja, aber wieso konnte sie sich entscheiden, von der Frucht zu nehmen? Ach, okay. Wo ist die Sünde geschehen? Da, wo Eva sich von Gott gelöst hat. Wann ist der Mensch gefallen? Wenn er sich von Gott löst. In dem Augenblick ist die Sünde eigentlich schon geschehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie anläuft. Das ist die Lawine, die als kleiner Schneeball rollt. Kommt von den Schweizer Bergen. Das haben wir als Kinder viele Male gemacht. Eine Lawine ins Rollen gebracht. Natürlich kleinformatig, aber die konnte schon ganz schöne Ausmaße haben. Da hat man einen Schneeball gemacht, Weichen, hat ihn oben an einem Hang ein bisschen in den Schnee gedrückt, angerollt, einen Schubs gegeben und dann fing an, eine Rolle zu entstehen, die dann irgendwann, je nachdem wie groß der Hang war, runterdonnerte. Wann hat die Lawine angefangen? Die hat nicht angefangen in der Mitte des Hanges, als sie riesige Ausmaße hatte. Die hat angefangen als ganz kleiner Schneeball oben. Also wo ist die eigentliche Sünde des Menschen entstanden? In der Loslösung von Gott. Da, wo der Mensch sich löst von Gott. Guck mal, ich kann dir das auch in deinem Leben zeigen. Viele Sünden, die wir tun, haben wir nie gewollt. Das, was wir dann getan haben, das haben wir nie gewollt. Aber wir haben uns bewusst von Gott gelöst. Und dann geschah die Sünde. Die Sünde wollten wir nicht. Aber zur Loslösung von Gott haben wir ja gesagt. Ich will das mal mit einer Zeichnung versuchen darzustellen.
Wie kommen die Sünden jetzt dann, weil sie selber waren, sich nicht gelöst? Ich meine,
merken wir
das ja eigentlich erst,
wenn
der Schneeball schon
rollen ist. Ja. Aber wir haben ihn angestoßen. Das haben wir willentlich getan. Was heißt Versuchung? Versuchung heißt, der Teufel versucht mich unter dem Willen Gottes aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem Gehorsam, und das bedeutet ja Leben, haben wir gesagt, hinüberzuziehen zu sich. Könnt ihr sehen, der Fall des Menschen setzt ein, da, wo dieser Mensch sich in Bewegung setzt, unter dem Willen Gottes hervorzukommen. Der Fall des Menschen geschieht nicht erst, wenn er da drüben tut, was der Teufel gesagt hat. Der ist schon hier entstanden. Ich will das mit einem Beispiel aus dem Alltag klar machen. Wann entsteht ein Mensch? Sobald er gezeugt wird, sieht man ihn? Nein. Man sieht ihn erst bei der Geburt. Ein bisschen übertrieben gesagt. Man sieht ihn erst bei der Geburt. Aber das, was geboren ist, das existiert schon 9 Monate. Wann ist der Mensch gemacht worden, der zwar erst 9 Monate später geboren wird? Bei der Zeugung. Jetzt schlagt einmal den Jakobusbrief auf. Da habt ihr genau dieses Bild. Jakobus, Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 14. Genau dieses Bild wird hier gebraucht. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Die Versuchung ist keine Sünde. Nur die Versuchung will zur Sünde führen. Und jetzt kommt die Sünde. Danach, wenn die Lust empfangen hat, Zeugung, gebiert sie die Sünde. Noch einmal. Tief in mir drin ist die Lust da. Was muss sie empfangen, um entstehen zu können? Nein? Ja. Da ist die Lust, da ist mein Ja. Ich habe Ja gesagt zur Lust. Jetzt ist die Sünde gezeugt. Jetzt dauert es nur seine Zeit, bis sie geboren wird. Also, wann geschieht die Sünde? Die Sünde geschieht nicht erst, wenn sie ausgeführt wird, sondern die Sünde geschieht da, wo ich die Entscheidung gegen Gott treffe. Ganz tief verborgen im Herzen. Ich sage das mit dem Auto. Ich fahre vom Parkplatz runter, schöne breite Ausfallstraße durch die Stadt. Ich weiß, ich bin innerorts. Soll doch keiner von uns sagen, der Wagen ist alleine 80 gefahren. Ist doch nicht wahr. Ich bin losgefahren, habe ganz tief in mir die Entscheidung getroffen, schnell. Das dauert noch eine Weile, bis ich die 50 überschritten habe und den Strafzettel bekommen. Steht nämlich der Uwe mit seinen Kollegen gleich nach dem Parkplatz. Dann komme ich ungeschoren davon. Obwohl ich die Entscheidung ja schon getroffen habe. Die Sünde wird erst offenbar nach einer bestimmten Zeit. Und seht, so ist das in vielen Hinsichten. Denk an ein großes Gebiet in unserem Leben, die Sexualität. Ich entscheide mich, einen bestimmten Film anzuschauen. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich entscheide mich, ein bestimmtes Magazin anzugucken. Ich entscheide mich, mich in Gedanken mit irgendetwas Partnerschaftlichem auseinanderzusetzen. Ich tanke voll. Irgendwann kommt das, was drin ist, zum Vorschein. Ich sündige. Das, was ich dort tue, das habe ich nie gewollt. Aber die Initialzündung, die habe ich geschafft. Wie manch ein Krimineller steht vor dem Richter und dort wird nun herausgefunden, wo hat das bei dir angefangen? Und ihr kennt jene Berichte. In wie vielen Fällen ist es ein bestimmter Film gewesen? Und da fing die kriminelle Laufbahn des Betreffenden an. Also, Versuchung, Zeugung. Mein Ja muss kommen. Wann ist Eva gefallen? Eva ist gefallen, als sie das Ja zum Teufel gab. Lasst mich das mit einem Fremdwort sagen. Das ist die Emanzipation. Das ist das Eigenleben, die Selbstverwirklichung, Emanzipation, Loslösung von Gott. Und jetzt will ich leider ein bisschen hoch, aber dem einen oder anderen vielleicht eine große Hilfe aus der Soziologie, ein paar Sätze eines Mannes, der diese Emanzipation einmal modern anwandte, vorlesen. Den ersten Emanzipationsvorgang treffen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Es findet das erste kritische Hinterfragen statt, sollte Gott gesagt haben. Und damit kommt die Loslösung. Und dann kommt die Botschaft der Emanzipation. Wenn ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und sie taten es, den Sprung nach vorne. Emanzipiert, nicht mehr unter dem Gesetz. Die erste Selbstbefreiung fand statt. Die Befreiung aus dem Paradies. Ist ja ironisch, nicht? Jede Selbstbefreiung zum autonomen Menschen hin, ist nicht nur eine Befreiung von Gott als Loslösungsvorgang, sie geschieht auf irgendeine Art immer auf Kosten des Mitmenschen und erzeugt zwangsläufig Probleme. Dieses kleine Mädchen, die Mutti ruft jeden Morgen dreimal, bis es aufsteht und zur Schule geht. Einen Morgen hat die Mutti es satt. Ich will doch dem Kind nicht wehtun. Wenn es seinen Willen haben will, soll es ihn haben. Mutti ruft einmal und nicht mehr. Weil eine Tochter kommt natürlich zu spät zur Schule. Der ganze Tag liegt schief. Die Mutti lässt seine Tochter einfach ihren Weg gehen. Am Abend hat sie ein weinendes Kind im Bett, das nur noch schreit, Mami, wenn ich tun kann, was ich will, geht es mir nicht gut. Ich will wieder tun, was du sagst. Gute Kur, weise Mutti. Aber jetzt kommt der Soziologe. Diese Selbstbefreiung wiederholt sich nun ständig und multipliziert sich unter uns zu einem potenziellen Veränderungsfaktor. Da ist die Emanzipation im Denken des mündig gewordenen Menschen. Das wird ja in unserem Gymnasium heute ganz groß gelehrt, der für sein Denken und Verhalten keine feststehenden Wahrheiten mehr anerkennt und braucht. Pluralismus ist das Angebot. Nicht jeder ist sein eigener Maßstab. Und die Folge? Eine nie dagewesene Flut von Strömungen, Richtungen, Ismen, Ideologien, ein Ausgeliefertsein an die öffentlichen Meinungsmacher, Kommunikationsmittel. Das Denken und die Gesinnung werden manipuliert. Der autonome Mensch wird zum Kollektiv, zur Masse. Wie wahr ist dieser Satz? Wie wahr? Das habe ich schon mal zu unseren Leuten, meinen Kindern gesagt. Ich sage, Leute, ihr lehnt euch auf gegen eine Ordnung, in der wir als Familie leben wollen, weil ihr nicht eingeengt in eine Ordnung leben wollt. Und das, was ihr dann tut, ist neuer Zwang, unter den ihr euch begebt. Das ist dann das Diktat der Gruppe, das Diktat der Klasse, in der ihr lebt. Merkt ihr das dann nicht? Dann unterscheidet doch einmal, welche Ordnung für euch die segensreichere. Es ist doch nicht wahr, dass Adam und Eva sein werden wie Gott. Das war doch die Lüge Satans. Die Knechtschaft hier drüben, der Zwang hier drüben, hat ihnen doch Unglück gebracht. Die Gemeinschaft mit dem Teufel, der Gehorsam dem Teufel gegenüber. Vergleicht einmal Tod und Leben. Sind wir mal ehrlich und legen auf die Waagschale. Wo geht es uns besser? Unter Gott? Oder unter Eigenherrschaft? Der autonome Mensch existiert nicht. Das ist der Schwindel. Das ist der Etikettenschwindel, mit dem der Teufel arbeitet. Dann gibt er ein anderes Beispiel, kann ich alles lesen. Aber es ist vielleicht mal interessant, hier ein bisschen zu denken. Emanzipation von der Arbeit. Verkürzung der Arbeitszeit, mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Ferien, mehr Mitbestimmung, mehr soziale Sicherheit. Und die Wirklichkeit? Unerbittlicher Konkurrenzkampf, wirtschaftliche Sachzwänge, verlorener Bezug zum Arbeitsinhalt, permanente Inflation, Stress, Nervenkrieg, Arbeitslosigkeit. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich die Nachrichten so verfolgt habe und wenn ich von welcher Seite auch immer irgendeine Hetzparole in diese Richtung mir anhörte, habe ich gedacht, die dummen Zuhörer oder Zuschauer, merken die nicht, was das Ende des Weges ist? Nein, so blind sind wir. Der Teufel kann doch immer die gleiche Taktik anwenden. Technische Emanzipation. Die großartigen Erfindungen, technischen Möglichkeiten wachsen ins Unendliche. Guck mal, heute ist es doch so. Gibt es irgendein Problem, was nicht zu lösen ist? Geht zur entsprechenden Firma, der Chef sagt, ihr gebt mir ein bisschen Zeit, ich denke darüber nach. Alles machbar. Alles machbar. Und die Wirklichkeit? Die Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft verschleißt ihre eigenen Rohstoff- und Lebensgrundlagen auf dem Weg zur Selbstzerstörung, mitten in einer verschmutzten, verbauten, ausgeplünderten Natur. Technik und Wirtschaft schufen den Wohlstand und der Wohlstand schuf neue Probleme. Wer von uns kennt das nicht? Das ist doch ein Kreislauf, den wir, wenn wir ehrlich sind, jeden Tag zugeben. Und das nennen wir Emanzipation, das nennen wir Autonomie, das nennen wir Freiheit. Das ist doch der sicherste Weg in eine neue Versklavung, die viel schlimmer ist, als das, was wir meinten, endlich abschütteln zu müssen. Emanzipation von der Autorität. Ablehnung aller übergeordneter Größen, Gott, Vaterland, Pflicht, Gewissen, Sitte. Der Mensch, das Maß aller Dinge, versteht sich als autonom, nur sich selbst verantwortlich. Und die Wirklichkeit? Anstelle der inneren Autorität, Ehrfurcht, treten neue Autoritäten, das Kollektiv, die Partei, die Ideologie, der Gruppenzwang, die Wirtschaftsreklame, der Konsumterror, alles was in ist. Im Verlust der Persönlichkeit entsteht der manipulierbare Massentyp. Das ist ausgezeichnet definiert von einem Soziologen. Was geschieht in der Emanzipation? Gehen wir doch den Herrn Adam und die Frau Eva fragen, 2 Tage nach dem Fall. Leute, gefällt es euch heute besser als vor 2 Tagen? Wir werden die Frage gar nicht stellen, weil wir die Antwort schon kennen. Und jeder von uns wird zugeben, es ist wahr, wenn ich Ja sage zum Herrn heute, dann lebe ich in bestimmten Schranken. Ja, wir kennen ja das Wort aus dem Korintherbrief. Wir laufen alle in Schranken. Dann gibt es bestimmte Schranken. Und irgendwann können uns vom Teufel inspiriert diese Schranken mächtig werden. Und wir möchten die einfach einmal abschütteln. Ist es wahr, dass wir nachher schrankenlos leben? Ist es nicht viel mehr wahr, dass wir nachher riesige Betonwände haben, bei denen wir keine Wahl mehr haben, zu entfliehen? In den Schranken Gottes laufe ich freiwillig. In den Schranken Gottes kann ich jederzeit Nein sagen. In den Schranken Satans laufe ich gezwungen und kann nie mehr Nein sagen. Das ist die Wirklichkeit. Das ist Emanzipation von Gott. Was ist geschehen? Wir haben gerade noch 5 Minuten. Was ist mein Verderben? Das hat die Zeichnung doch sehr klar gemacht, die wir eben hatten. Was hat sie klar gemacht? Der Fall, die Sünde hat mir Trennung von Gott gebracht. Sie versteckten sich im Paradies und sie wurden ausgetrieben aus dem Paradies. Trennung von Gott. Zweitens hat sie mir gebracht Bindung an Satan. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht, Römer, Johannes 8, 24. Johannes 8, 44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Das ist die Bindung an Satan. Und drittens, was hat mir das Verderben gebracht? Tod. Ein dreifacher Tod. Geistlich Gott gegenüber. Getrennt vom Leben. Epheser 2, 1, Tod in Sünden und Übertretungen. Könnt ihr alles nachlesen auf Seite 71. Tod in Sünden und Übertretungen. Zweitens, nicht nur geistlicher Tod, innerer Tod, sondern auch äußerer Tod. Da lesen wir bald in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose, und Adam starb, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Der äußere, der körperliche Tod ist eine Folge der Sünde. Krankheit ist eine Folge von Sünde. Krankheit ist ja nur so und so viel Prozent Tod. Deshalb sagt man bei einer schweren Krankheit, er ist schon halb tot. Eine tödliche Krankheit und so weiter. Krankheit ist nur so und so viel Prozent tot. Krankheit ist eine Folge von Sünde. Darum könnt ihr zu Jesaja 53 gehen. Er nahm unsere Krankheiten auf sich. Das ist Folge von Sünde. Nur, ich habe noch nicht den neuen Leib. Und deshalb kann ich nicht verlangen, Herr, nimm meine Krankheit von mir. Ich gehöre ja dir. Du musst, nein, ich habe noch einen Leib, der stirbt. Und so sagt Römer 8, Vers 10, der Leib ist noch tot. Ich habe noch einen sterblichen Leib. Aber drittens, der andere Tod oder der ewige Tod, Offenbarung 20, 14, sie wurden geworfen in den feurigen Pool, das ist der andere Tod. Was heißt Tod? Dreifach. Tod Gott gegenüber, keine Gemeinschaft mehr. Ich muss sterben und das Ende, meine Ewigkeit, ewig getrennt von Gott, in der Verdammnis zu bringen. Das ist das Verderben durch den Fall. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt zum Nikodemus, und das ist die Bibelstelle Johannes 3, 5 bis 7, ihr müsst noch einmal geboren werden. Es gibt keine Möglichkeit, hier herauszukommen. Ihr müsst noch einmal geboren werden.
Ich habe noch eine Frage. Krankheit meinen Sie aber ist generell, weil unser leiblicher Körper durch Sünde krank werden kann, aber da nicht Menschen, denn da ist ja gerade die Gefahr, dass Menschen die Krankheit haben, da sagen ja manche, das ist durch Sünde, das ist doch nicht.
Richtig, wir müssen unterscheiden, Krankheit, allgemeine Ursache, die Sünde oder persönliche Sünde. Und der Herr Jesus macht zum Beispiel in Johannes 9 bei Blindgeborenen klar, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, dass er blind ist. Wir dürfen nicht unsere persönliche Krankheit grundsätzlich und immer auf unsere persönliche Sünde zurückführen.
Und was ist da gemeint? Denn das haben wir ja gestern beides gelesen. Und das habe ich auch nicht
beides
verstanden, was er da meinte mit dem, der blind geboren ist. Warum ist man der Junge blind geboren?
Der Herr sagt es gar nicht. Der Herr sagt es gerne. Und damit gilt eben die allgemeine Aussage. Seht einmal, deshalb musste Christus sterben, denn der Sünde soll es der Tod. Entweder geschieht mein Tod oder sein Tod stellvertretend. Und damit wird der Weg frei zur Versöhnung, zur Erlösung, zum ewigen Leben. Eine Botschaft, die wir nicht genügend schätzen können, und für die wir unendlich dankbar sein wollen. Damit machen wir Kaffeepause.